Ich hoffe, ihr seid schon wieder zur Luft gekommen. Es ging ja richtig schnell jetzt. Gut, dass ich schneller lesen kann als sprechen. Ein Goldgräber kommt in den Himmel. Und Petrus am goldenen Tor prüft natürlich, ob der Goldgräber denn in den Himmel kommen kann. Und nachdem er dann sich das Lebensbuch angeguckt hat, die Vita von dem Mann und nochmal im Buch des Lebens auch nachgeschaut hat, sagt er, ja, okay, ist es alles in Ordnung? Du darfst in den Himmel kommen. Wir haben nur ein Problem. Der Raum für die Goldgräber, der ist voll. Was soll der Goldgräber tun? Er darf in den Himmel, aber er kann nicht, weil der Raum für die Goldgräber voll ist. Und als guter Goldgräber weiß er natürlich, wie man das mit Goldgräbern macht. Also ruft er ganz laut in Richtung Raum der Goldgräber, eine Goldader wurde entdeckt, eine Goldader wurde entdeckt. Und ihr könnt euch ja schon denken, was passiert. Alle Goldgräber haben das natürlich gehört und rennen sofort los aus dem Raum, um herauszufinden, wo diese Goldader entdeckt worden ist. Petrus sagt, Respekt. Dann kannst du jetzt rein, der Raum ist frei. Da sagt der Goldgräber, Moment mal, vielleicht ist an dem Gerücht ja was dran. Und läuft den Goldgräber hinterher. Wir lachen, ne? Aber wer sagt uns, dass unser Glaube an Jesus Christus nicht Selbstbetrug ist, wie bei diesem Goldgräber, der ein Gerücht erfindet und dann seinem eigenen Gerücht hinterherläuft, anstatt in den Himmel zu gehen? Woher können wir wissen, dass unser Glaube an Jesus nicht einfach nur irre ist? Wer versichert uns, dass unser Glaube nicht, wie Karl Marx es schon behauptet hat und es vielfach wiederholt worden ist, einfach Opium fürs Volk ist? Ja, das Vertrösten auf später hilft den Menschen vielleicht hier und jetzt, sie auszubeuten und ihnen vielleicht alle möglichen Dinge anzudrehen, sie ruhig zu stellen und am Ende vielleicht gar nichts dran ist. Solange unser Glaube uns Vorteile bringt oder zumindest keine deutlichen Nachteile, fällt es uns nicht schwer zu glauben. Aber was ist, wenn das nicht mehr der Fall ist? Und die Christen, an die sich der Hebräerbrief richtet, da dürft ihr gerne schon mal hinblättern. Wir wollen uns heute den Hebräerbrief anschauen. Es ist im Neuen Testament relativ weit hinten, je nachdem, ob ihr eine Luther-Ausgabe oder eine andere Bibelausgabe habt, ist das an verschiedenen Stellen, im Notfall im Inhaltsverzeichnis nachschauen. Im Hebräerbrief, an die Christen, an die der Hebräerbrief gerichtet ist, diese Christen standen auch vor dieser Frage. Lohnt sich das? Lohnt sich das, am Glauben an Jesus festzuhalten? Warum sollten wir an Jesus glauben? Warum sollte gerade Jesus besser sein als zum Beispiel die jüdische Religion, aus der diese Christen kamen? Warum sollte Jesus besser sein als der Opferkult oder als die Zugehörigkeit zum auserwählten Volk Gottes? Und ihr müsst euch vorstellen, damals, als der Brief geschrieben wurde, gab es das Land Israel noch und der Tempel stand auch noch und der Opferdienst wurde auch noch vollbracht. Warum sollte Jesus besser sein? Und der Autor des Hebräerbriefes, er ermutigt und er ermahnt, diese Christen an Jesus festzuhalten, weil er besser ist. Besser als die Engel, besser als das Gesetz, besser als der Tempel, besser als der Opferkult. Ja, sie sollten selbst unter Gefahr um ihr Leben in Leiden an dem Glauben an Jesus Christus festhalten, weil Jesus, so argumentiert der Schreiber des Hebräerbriefes, der einzige Weg zu Gott ist. Und der Hebräerbrief, der ist wie eine gute Predigt aufgebaut, der springt immer so, der wechselt so zwischen Theorie und Praxis hin und her. Und ich kann euch nur ermutigen, den Hebräerbrief in einer ruhigen Minute mal am Stück durchzulesen und den wie eine Predigt zu lesen. Lasst das mal auf euch wirken. Ich glaube, das ist eine unglaublich starke Botschaft, gerade dann in den Momenten, wo wir uns fragen, lohnt sich das mit Jesus? Und der Hebräerbrief findet einen Höhepunkt, und ich vermute, den kennen sehr viele von uns. Das ist nämlich das 11. Kapitel, Hebräer 11. Da ist der Höhepunkt dieses Briefes und auch der Argumentation. Und da geht es um den irren Glauben, den schon die alttestamentlichen Glaubenshelden, und es gibt eine lange Liste von Glaubenshelden, die dort vorgestellt werden oder auf deren Glauben und auf deren Leben hingewiesen wird, die Vorbilder sind, warum es sich lohnt, am Glauben an Gott, auch bei Widrigkeiten, auch bei Widerstand, auch im Leid, festzuhalten und am Ende zu erleben, dass der Glaube an Jesus die Vollendung von all dem ist. Es gibt also eine lange Liste und ich habe kurz überlegt, aber ich glaube, es wäre heute nicht gut, wenn ich jetzt alle einzelnen Glaubenshelden hier mit euch durchgehen würde. Das machen wir vielleicht wann anders, aber das dürft ihr gerne, wenn ihr den Hebräerbrief mal durchlest, dann merkt ihr was von diesem Wumms, der gerade in Kapitel 11 dann zum Höhepunkt kommt, warum es sich lohnt, an Jesus festzuhalten. Heute wollen wir uns ein kleines Beispiel anschauen, das aber sehr bekannt ist, und das ist unser lieber Vater Abraham. Und in Vers 8 lesen wir Folgendes, und das soll auch der Predigttext für heute sein, Hebräer Kapitel 11, Vers 8. Dort heißt es, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam. Als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Ich hoffe, ich muss das jetzt nicht wiederholen. Abraham lebt in einem der damaligen Weltreiche, dem Zweistromland, zwischen Tigris und Euphrat, da wo heute der Irak ist. Das war damals die Brutstätte der Zivilisation neben Ägypten. Dort lebt er und Gott sagt ihm, Abraham, zieh weg von deiner Familie, aus dem Land deiner Väter und zieh in das Land, das ich dir verheißen werde. Also, und er tut es. So zog er aus, heißt es dann weiter in der zweiten Hälfte von Vers 8, und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Und wenn ihr mögt, könnt ihr gerne in 1. Mose 12 diese Geschichte nachlesen. Da ist es tatsächlich so, dass Gott ihm sagt, zieh los, zieh aus, aber ihm noch gar nicht sagt, wohin. Das ist ganz interessant, ja. Und ich glaube, nach menschlichen Maßstäben beurteilt würden wir sagen, das ist irre. Also erstens, wenn es dir gut geht, wieso solltest du das verlassen? Wir verstehen, wenn Menschen fliehen vor Not und Leid und Verfolgung, ne, das verstehen wir. Aber wenn es Menschen gut geht und sie reich sind und alles haben und dazu noch eine tolle Familie und eine tolle Frau, gut, Abraham hatte keinen Sohn, man kann ja nicht alles haben, ne? Aber ansonsten war ja alles perfekt. Und dann zu sagen, weil du da irgendeine ominöse Stimme von einem Gott hörst, den du noch gar nicht kennst, dann zu sagen, okay, das Experiment wage ich. Wer das mit 75 Jahren macht, da ziehe ich auch meinen Hut vor. Und das ist die irre Geschichte von Abraham, die wir uns heute angucken. Irrer Glaube. Und ich möchte drei Wahrheiten heute hier hervorheben gegen Irrglauben, die wir hier in dieser Geschichte sehen. Weil ich glaube, es gibt über den Glauben ein paar Missverständnisse. Und darüber müssen wir heute auch nochmal sprechen. Und die erste Wahrheit, die wir hier in der Geschichte sehen, ist, ich habe das mal so überschrieben, Glaube schreitet zur Tat. Das heißt, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr seid vielleicht schon ein bisschen geprägt von der Textlesung heute, wo der Jakobus das im Jakobusbrief ja auch als Beispiel hervorholt und ein bisschen erklärt, weil es da offensichtlich viel Raum für Missverständnisse gibt. Manchmal denken wir, ist das nicht ein Widerspruch in sich? Glaube und Gehorsam, wie hängt denn das zusammen? Bei Abraham sehen wir, Glaube wird zu Gehorsam. Und damals wie heute stehen wir in der Gefahr, falsche Annahmen über den Glauben auf den Leim zu gehen. Und ich möchte an dieser Stelle mal drei Irrglauben, die man hier vielleicht haben und entwickeln kann, mal ansprechen. Der erste Irrglaube ist, Glaube ist nur ein Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt oder selbst gesagt habt. Wir wissen es nicht so genau, aber wir haben so das Gefühl, das könnte stimmen und deswegen glauben wir es. Ist das wirklich Glaube? Oder Glaube heißt nur etwas für wahr halten. Im extremen Fall ist da jemand, der sagt, ja, ich glaube auch an Jesus und geht dann aus der Tür und lebt sein Leben so, wie es ihm gefällt, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich kann leben, wie ich will. Ich kann tun und lassen, was ich will. Ich glaube ja an Gott. Ist ja alles in Ordnung. Ja, ich glaube doch an Gott. Oder, das ist vielleicht die Kehrseite davon, noch ein dritter Irrglaube, der vielleicht an dieser Stelle entstehen kann. Ich brauche gar keinen Glauben, um gut zu leben. Ich glaube gerade in Deutschland, ja. Also wie viele Gutmenschen leben uns um uns herum? Und ganz ehrlich, wenn ich deren Leben anschaue, sage ich ganz offen, ja, muss ich sagen, gibt es da so viele Sachen, wo ich sage, ja, wenn wir Christen uns alle so benehmen würden und so leben würden, ja, dann könnten vielleicht der ein oder andere doch glauben, dass da auch etwas Wahres dran ist an Jesus, weil es gibt viele gute Menschen auf dieser Welt, die mit ihrer eigenen Moral und mit ihrem vielleicht Gutmenschentum, ja, ein Leben führen, wo zumindest von außen betrachtet, ja, man kann ja den Leuten nur immer vor den Kopf schauen, nicht in den Kopf schauen. Und man sieht ja häufig auch nicht, was hinter verschlossenen Türen passiert. Aber das, was offensichtlich ist, wo man sagt, wow, also so ein Leben, wenn man dazu keinen Gott braucht, dann ist das auch in Ordnung. Und viele Menschen heutzutage sagen, ich kann auch ohne Jesus und ohne Gott ein guter Mensch sein. Gottes Wahrheit ist, in Hebräer 11, Vers 6, lesen wir, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Also egal, wie sehr du dich anstrengst und egal, wie toll das ist, was du in deinem Leben zustande bringst, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und Jakobus, wir hatten das schon in der Textlesung gelesen, der Glaube ohne Werke ist tot. Und ich glaube, dass tatsächlich ein Missverständnis häufig darin besteht, dass wir versuchen, Glauben und Gehorsam voneinander zu trennen. Es vielleicht sogar gegeneinander auszuspielen. Aber das funktioniert nicht, weil es zwei Seiten einer Medaille sind. Unser Glaube wirkt sich aus in unserem Gehorsam. Und unser Gehorsam zeigt, was wir wirklich glauben. Ja? Wenn ich glaube, dass, keine Ahnung, eine Aktie XY in den nächsten Tagen ganz große Gewinne erzielen wird. Und dann hingehe und eine andere Aktie kaufe, von der ich glaube, dass sie Verluste generieren wird. Was glaube ich dann wirklich? Also entweder bin ich völlig schizophren und dumm, ja, dass ich das, was ich glaube, nicht tue, oder aber ich glaube tatsächlich nicht daran, was ich behaupte zu glauben und tue das, oder zeige mit dem, was ich tue, was ich wirklich glaube. Glaube und Gehorsam sind wie zwei Seiten einer Medaille. Und man kann das nicht voneinander trennen. Unser Leben offenbart unseren Glauben. Und ich kann euch nur ermutigen, immer wieder ehrlich zu sein und in euren Terminkalender reinzuschauen, wenn ihr sowas habt. Oder einfach nochmal rückzublicken auf die vergangene Woche. Wofür hast du deine Zeit investiert? Da siehst du, was du wirklich glaubst. Was du wirklich glaubst, was gut ist für dich. Da siehst du, was du wirklich glaubst, was wertvoll ist in deinem Leben. Da siehst du deinen Glauben. Oder du schaust auf deinen Kontoauszug oder in deiner Banking-App, wo auch immer, wofür du dein Geld ausgibst. Dort wirst du dann sehen, was dir wirklich wichtig, was dir wirklich wertvoll ist im Leben. Und die Frage ist natürlich dann, kann ich meinen Glauben wählen und damit mein Schicksal verändern? Und die kurze Antwort ist, ja. Denn was du glaubst, das zeigt sich in deinem Leben. und das bestimmt über dein Schicksal. Denn Glaube schreitet zur Tat. Und das ist eine Wahrheit, das ist ein Naturgesetz, das ist ein Prinzip, ob es uns gefällt oder nicht. Das, was wir glauben, das wird auch passieren. Jesus sagt, euch geschehe nach eurem Glauben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns über den Glauben Gedanken machen und uns fragen, was ist das für ein Glaube? Was ist das für ein Glaube beim Vater Abraham? Und was ist das für ein Glaube, den ich vielleicht habe? Und da kommen wir auch zur zweiten Wahrheit. Glaube folgt der Berufung. Ja, im Text in Vers 8 lesen wir, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Und in Vers 1 finden wir wahrscheinlich die Definition des Glaubens. Wenn ihr die nicht auswendig kennt, dann ist das auch ein guter Bibelvers zum Auswendiglernen. In der Luther-Übersetzung heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht des, was man hofft. Oder die neue Genfer Übersetzung übersetzt das, der Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Und Abraham, er hatte von Gott die Verheißung erhalten für einen Nachkommen. Eigentlich konnten seine Frau und er keine Kinder bekommen. Und wenn man 75 Jahre alt ist, ich glaube, dann rechnet man auch nicht mehr damit, dass das noch passiert. Gott hat ihm aber verheißen, hat gesagt, du wirst einen Nachkommen bekommen, du wirst ein Land bekommen und du wirst ein Segen sein für die ganze Welt. Das war das Versprechen, das Gott Abraham gegeben hat, wenn er bereit war, ihm zu glauben und zu folgen. Und die gute Botschaft ist, dass Jesus uns heute auch ruft. Er ruft dich. Er ist für dich ans Kreuz gegangen, um dein Schuldproblem zu lösen, um dir in deinem Zerbruch nahe zu sein und zu sagen, es gibt eine Chance auf ein neues, ewiges Leben mit mir zusammen. Wenn du an mich glaubst und, wir hatten ja schon gesagt, Glaube und Gehorsam gehören zusammen, mir folgst. Jesus zu vertrauen, verändert wirklich unser Schicksal. Und ich glaube, wenn ich jetzt das Mikro hier durch die Reihen gehen lassen würde, ich glaube, da wären einige, die die unglaublichsten Stories erzählen könnten, wie Gott ihr Leben verändert hat, wie Gott sie frei gemacht hat von Süchten, wie Gott ihren Charakter verändert hat, wo sie vielleicht selbst gar nicht das Problem erkannt haben und alle Menschen um sie herum haben darunter gelitten. Und durch Jesus hat sie sich ihr Leben so radikal verändert, dass ihre Familie wieder ganz neu zusammengewachsen ist, sie Gottes Segen erleben dürfen. Manche werden vielleicht erlebt haben, wie Gott ihnen geholfen hat, ihre Finanzen in den Griff zu kriegen, einen neuen Anfang zu machen, eine Arbeitsstelle zu finden. Viele, viele Stories könnte man wahrscheinlich hören. Jesus, er verändert wirklich unser Schicksal, wenn wir ihm vertrauen. Und er ruft uns, dich und mich, jeden ganz persönlich in die Nachfolge. Und die Frage ist, vertraust du ihm dein Schicksal an? Glaubst du, dass er es wirklich besser weiß als du selbst? Dass er es besser kann, dass er es besser macht als du selbst oder vielleicht andere Lebensentwürfe, Gurus, Philosophien. Heutzutage gibt es so viele Sachen in den sozialen Netzwerken, die uns Lebenstipps geben, noch und nöcher. Die Frage ist, wem vertrauen wir wirklich unser Schicksal an? Wenn ja, dann darfst du etwas entdecken. Darüber möchte ich auch sprechen. Glaube folgt der Berufung. Dann darfst du entdecken, was deine spezifische persönliche Berufung Gottes für dich und für dein Leben ist. Dein Gott-Design. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst war, aber jeder Mensch von uns auf diesem Planeten ist ein Unikat. Und Gott als unser Schöpfer hat dich einzigartig erdacht und geplant, weil er einen ganz spezifischen Ruf und Auftrag und Sinn für dein Leben hat. Das ist nicht zufällig hier. Es kann sein, dass du dich gerade nutzlos fühlst. Es kann sein, dass du gerade das Gefühl hast, also überhaupt nicht das Leben zu leben, wofür du gemacht worden bist. Und du merkst das, dass ständig überall du aneckst und vielleicht Probleme hast noch und nöcher. Und je mehr du dich abstrampelst, desto mehr stellst du fest, das bin ich, das passt nicht zu mir. Dafür bin ich doch nicht auf diesem Planeten. Gott, er lädt dich ein. Wenn wir Jesus Christus folgen, dürfen wir unsere ganz spezifische, persönliche Berufung entdecken. Das, wofür Gott uns gemacht hat und auf diesen Planeten gebracht hat. Und ich finde es ganz hilfreich, sich das mal genauer anzuschauen, was wir da entdecken können. Denn Gott hat Gaben in uns hineingesetzt. Und ich finde das ganz schön, wie das Pastor Rick Warren in seinem Buch Leben mit Vision, manche kennen das vielleicht schon, also wenn ihr es noch nicht kennt, kann ich euch sehr empfehlen. Da kann man in 42 Lektionen oder in 42 Tagen quasi sich auf eine Reise begeben, diese Berufung Gottes für unser Leben zu entdecken. Und das wird natürlich dann auch viel mehr vertieft als das, was ich jetzt hier in der Kürze weitergeben möchte. Aber ich möchte euch das als Perspektive einfach mal mitgeben. Gott hat euch begabt. In dem Moment, wo du sagst, Jesus, ich vertraue dir, schenkt Gott dir durch seinen Heiligen Geist, der in dich kommt, eine oder mehrere Gaben. Etwas, was du dann auf einmal von Gott geschenkt bekommst, was du weitergeben kannst. Er hat dich bei der Geburt schon mit einer Persönlichkeit ausgestattet, so wie du bist. Und es gibt verschiedene Tests und Kategorisierungen und so weiter, die versuchen, da so ein bisschen Licht in den individuellen Dschungel hineinzubringen. All das kann hilfreich sein, aber vor allen Dingen ist es wichtig, dass wir entdecken, dass Gott dich genauso gemacht und gewollt hat, wie du bist, mit deiner Persönlichkeit. Das ist nicht schlecht, dass du introvertiert bist oder vielleicht extrovertiert. Was häufig passiert ist, dass wir mit unserer Persönlichkeit unreif umgehen, weil die Sünde da ist, die uns von dem weglockt, was Gott eigentlich gut für uns vorgesehen hat, und wir dazu entweder neigen, diese Dinge für uns selbst irgendwie zu benutzen und zu instrumentalisieren, um unseren Vorteil zu suchen, oder weil wir versuchen, mit unseren eigenen Methoden vielleicht auch etwas Gutes zu tun und dann merken, dass das immer wieder uns mehr in Schwierigkeiten bringt und Sachen hervorbringt, die wir gar nicht gewollt haben. Aber deine Persönlichkeit hat Gott so gewollt, und es ist total spannend, das zu entdecken und auch wertzuschätzen. Dann kommen unsere Fähigkeiten dazu. Manche dieser Fähigkeiten, manchmal hat man so das Gefühl, manche Talente werden einem auch in die Wiege gelegt, und das ist so. Aber auch das größte Talent hilft nichts, wenn wir diese Fähigkeiten nicht entwickeln, wenn wir sie nicht einsetzen, wenn wir es nicht ausprobieren, was wir besonders gut können. Na, also das gehört auch dazu, zu dieser Entdeckungsreise, unsere spezifische persönliche Berufung zu entdecken, dass wir schauen, welche Fähigkeiten hat Gott mir geschenkt, was klappt gut und was kann ich da noch vielleicht weiterentwickeln und einbringen. Dann Erfahrungen. Jeder von uns macht in seinem Leben Erfahrungen. Wir alle haben eine Geschichte, und diese Erfahrungen, die prägen uns. Die guten, ja, aber häufig sind es gerade die schweren, die schmerzhaften Erfahrungen in unserem Leben, die uns in besonderer Weise fordern und auch formen. Ich kann dich nur ermutigen, dass du ganz bewusst auch deinen Blick auf diese Momente richtest, wo du Zerbruch erlebt hast, wo du Schmerz erlebt hast, wo du dich fragst, okay, was habe ich daraus gelernt? Was hat Gott da vielleicht in mich hineingeprägt, womit ich anderen Menschen dienen kann, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind und gerade Hilfe brauchen? Und dann der fünfte Aspekt sind unsere Neigungen. Wir alle haben Interessen, wir haben Leidenschaften, wo wir merken, okay, bei dieser Personengruppe oder bei dieser Tätigkeit, da fangen unsere Augen an zu leuchten und sagen wir, hier bin ich genau richtig. Das ist, was mir, wofür mein Herz brennt. Da möchte ich mich einbringen. Und ihr seht in der Mitte einen Punkt von diesen Kreisen, und das ist quasi so der Sweet Spot, ja, der süße Moment, wo all das zusammenkommt, unsere Gaben, unsere Persönlichkeit, unsere Fähigkeiten, Erfahrungen und Neigungen, wo wir auf einmal merken, dass wir in so einen Flow kommen, wo wir gar nicht anders können, ja, wo wir einen ganz genialen, einzigartigen Beitrag leisten können. Und manchmal hat man das Gefühl, es gibt so Menschen, die ihr Leben lang auf einen Moment vorbereitet werden, wo sie genau dann mitten in ihrer Berufung leben und erfahren, dass Gott ihr ganzes Leben, auch all die schweren Dinge, benutzt hat, um uns zu dem zu formen, dass wir in diesem Moment performen können und genau unseren Lebensbeitrag leisten. Und bei anderen ist das gar nicht nur ein Punkt, sondern es ist vielleicht ein langer Prozess, wo wir immer und immer wieder unsere Gaben einbringen und Menschen über viele Jahre prägen und unterstützen und unseren Beitrag leisten. Und das eine ist nicht besser als das andere. Beides ist wichtig. Wichtig ist, dass wir Jesus nachfolgen und diesen spezifischen persönlichen Berufung entdecken und auch entwickeln. Abraham, er folgte Gottes Berufung. Und wenn wir Gottes Berufung folgen, das ist ein bisschen klein, ne? Das muss ich euch nochmal gleich genau erklären. Also, vielleicht fragst du dich hier, wie entdecke ich das? Wie finde ich das denn raus? Was meine spezifische, was mein Gott-Design ist, was meine Berufung ist? Ich glaube, es gibt 5 Aufträge, 5 Berufungen, die jeder Mensch auf dieser Erde hat. Und auch da kann ich wärmstens das Buch von Rick Warren empfehlen, Leben mit Vision, wo er wirklich in diesen 42 Tagen durch die 5 Aufträge durchgeht und das im Einzelnen erklärt von der Bibel her, was ist der Auftrag, den wir alle, jeder Mensch auf diesem Planeten haben. Und das Erste, was wir dort haben, ist das Stichwort Anbetung. Und Anbetung ist viel mehr als nur die Lieder, die wir singen, um Gott damit zu ehren, oder die Gebete, die wir sprechen. Anbetung ist letztlich, dass wir unsere ganze Existenz, unser Denken, unser Reden, unser Handeln, unser ganzes Leben nach Gott ausrichten. Dass er quasi wie so eine Kompassnadel, die immer nach Norden zeigt, egal wie man den Kompass dreht, dass wir quasi immer auf Gott ausgerichtet sind, egal in welcher Lebensphase wir sind, ob es uns gerade gut geht, wie die Schwierigkeiten gehen, ob wir ganz oben auf dem Gipfel sind und zurückschauen und sagen, wow, oder ganz unten im Tal, wo es finster ist, wo es vielleicht Hagel regnet und stürmt und wir den nächsten Schritt nicht sehen können und uns fragen, wo ist Gott, dass wir in diesen Momenten immer unseren Blick auf Gott gerichtet halten. Das ist eine Aufgabe. Und ganz ehrlich, jeder von uns wird sagen, ja, es gibt auch Momente, wo ich Gott vergesse. Und ja, es gibt Momente, wo ich an Gott denke und meine, dass Gott es nicht gut mit mir meint hier gerade, sondern dass ich es eigentlich viel besser verdient hätte oder das besser machen könnte aus eigener Kraft. Und das sind häufig die Momente, wo wir merken, da muss noch Wachstum passieren. Und das ist der zweite Auftrag, den jeder Mensch hat. Wir kommen auf diese Welt und wir wachsen. Hoffentlich nicht nur körperlich. Hoffentlich nicht nur geistig mit unserem Verstand, indem wir uns Bildung aneignen und Erfahrungen machen und dazu lernen aus unseren eigenen Fehlern, sondern hoffentlich wachsen wir auch in unserem Geist und in unserer Seele, in unserem Charakter, dass wir reifen, dass wir immer mehr lernen, mit Schwierigkeiten besser umzugehen und dass wir lernen, die Gaben und die Fähigkeiten und all das, was Gott uns gegeben hat, besser einzubringen zum Wohl von anderen. Das ist geistliches Wachstum. Und da sind wir, merken wir ganz, da sind wir gleich beim nächsten Schritt, Gemeinschaft. Dieses Wachstum passiert nicht in einem luftleeren Raum. Dieses Wachstum geschieht in Gemeinschaft. Wir alle sind in bestimmte Beziehungen hineingestellt. Sei es jetzt unsere Familie, unsere Nachbarschaft, die Kollegen auf der Arbeit. Aber es ist auch wichtig, dass wir nicht nur diese natürlichen Beziehungen haben, wo wir vielleicht manchmal auch gechallenged sind und herausgefordert sind und vielleicht eben nicht die Ressourcen bekommen, die wir brauchen, um geistlich zu wachsen. Dass wir uns bewusst auch mit einer Gemeinschaft umgeben von Menschen, die auch mit uns ihr Leben nach Jesu-Maßstäben ausrichten und für ihn leben wollen, die auch in diese Anbetung hineinkommen wollen mit ihrem ganzen Wachstum, die auch geistlich wachsen wollen. Und da ist, glaube ich, die Gemeinde genau der richtige Ort. Wir sind heute hier zusammen und treffen uns in der Woche, in den Hauskreisen, in den Kleingruppen, in verschiedenen Dienstgruppen, einfach um geistlich zu wachsen, um uns gegenseitig zu ermutigen, auch manchmal zu korrigieren, uns zu stärken, uns zu helfen, geistlich zu wachsen. Und zu diesem Wachsen gehört auch, dass wir Dienst tun, ja. Diese Gemeinschaft ist nicht nur dazu da, damit wir davon profitieren, sondern sie ist auch dazu da, damit wir unsere Gaben, das, was Gott in uns hineingelegt hat, unsere Berufung dort auch weitergeben. Sowohl den Menschen innerhalb der Gemeinde, in unseren Familien, in unserer Nachbarschaft, an unserem Arbeitsplatz, aber auch darüber hinaus in der Welt. Und da kommen wir zum 5. Auftrag, und der hat damit zu tun, dass es noch so viele Menschen gibt, die noch gar nichts von Jesus wissen. Oder die eben nicht diese Haltung der Anbetung, diese Ausrichtung auf Gott kennen, die danach suchen, einzusteigen und vielleicht noch nicht einmal eine Idee haben oder eine Ahnung haben, dass das überhaupt möglich ist, dass ihr Leben wirklich neu werden kann, dass sie wirklich Veränderung erfahren können, dass sie neu und ganz und heil werden können, dass wir diese Menschen einladen, dass wir sie ansprechen, da wo wir sie treffen und sagen, Jesus, er kann dein Leben neu machen und du kannst dich mit uns auf diese Reise machen unseren Blick auf Gott zu richten, geistig zu wachsen, in der Gemeinschaft geformt zu werden, unsere Gaben und Fähigkeiten im Dienst einzusetzen und dann geht der Zyklus weiter, auch anderen Menschen davon zu erzählen und sie einzuladen. Glaube folgt der Berufung. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Und wisst ihr, es ist so wichtig, dass du nicht stehen bleibst, sondern dass du dich auf den Weg machst. Denn nur ein Schiff, das fährt, kann man lenken. Nur wenn wir uns auf den Weg machen, diese 5 Aufträge Stück für Stück zu leben, den Gang zu kriegen, dann werden wir auch erleben, dass wir immer mehr hier unseren... Oh, da habe ich etwas falsch gemacht. So. Jetzt bin ich hier ganz durch. Also, was wir sehen werden, ist, dass wir dann auch immer mehr in diesen Sweet Spot kommen, wo unsere Gaben, Fähigkeiten, Neigungen, Persönlichkeit, all das zusammenwirken und wir genau das tun, wofür Gott uns hier auf diesen Planeten gebracht hat. Und dann kommen wir zur dritten Wahrheit, die wir uns heute anschauen wollen. Glaube sieht das Unsichtbare. Denn ganz ehrlich, ihr werdet wahrscheinlich hier sitzen und sagen, Robert, ich glaube, du erzählst hier utopische Dinge, die werden niemals in meinem Leben Realität werden. So ging es Abraham, glaube ich, auch. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte, und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkam. Glaube sieht das Unsichtbare. Glaube heißt, manche haben diesen Irrglauben und vielleicht ertappst du dich selbst dabei, wir denken vielleicht, Glaube heißt nicht wissen oder Glaube ist nur eine Einbildung. Aber das ist nicht wahr. Die Wahrheit ist, im ersten Vers wird ja Glaube definiert. Glaube ist ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ja, es ist wahr. Wir wissen es vielleicht noch nicht. Wir sehen es vielleicht noch nicht, was wir im Glauben annehmen. Aber, wie die Basisbibel übersetzt, Glaube liefert den Beweis einer Wirklichkeit, die nicht sichtbar ist. Es ist deswegen nicht eine Unwirklichkeit, sondern es ist eine Wirklichkeit. Ja? Es ist eine Wirklichkeit, die eben noch nicht offensichtlich ist, die unsichtbar ist. Ich möchte das mit einem kleinen Beispiel veranschaulichen. Als das erste Disney World eröffnet wurde, kamen die Besucher, es gab eine riesen Eröffnungsfeier. Da waren natürlich auch die Journalisten da. Alle haben das riesige neue Disney World bestaunt. Aber über dieser glorreichen, wunderschönen Feier lag auch eine gewisse Trauer. Weil der Gründer von Walt Disney erst kurz vor Fertigstellung von Disney World verstorben war. Und da war ein Journalist, der dann die Witwe interviewte und er stellte ihr dann folgende Frage. Ist das nicht traurig, dass Walt diesen herrlichen Freizeitpark nicht mehr gesehen hat? Und die Witwe wusste nicht, ob sie lachen oder weinen sollte, aber sie sagte dann, mein Lieber, wenn Walt Disney World nicht gesehen hätte, dann wären wir heute nicht hier. Glaube sieht das Unsichtbare. Und wir merken, es ist ein Glaube, der zur Tat schreitet. Wie bei Disney World. Es gab eine Idee, eine Vision, die Walt Disney hatte und er hat die Vollendung nicht gesehen. Aber wenn er das Unsichtbare nicht geglaubt hätte, dann wäre es niemals entstanden. Abraham vertraute Gottes Verheißung. Und er sah vor seinem inneren Auge, dass das wahr werden würde. Und er folgte deshalb Gottes Berufung, auch wenn er die Erfüllung erst viel später erlebt hat, beziehungsweise gar nicht erlebt hat. Die Verheißung, dass er einen Sohn bekommen würde, hat sich erst 25 Jahre später erfüllt. Da war er schon 100. Also mit 75 war das ja schon sehr unwahrscheinlich, dass er, weil seine Frau der unfruchtbar war, dass er ein Kind bekommt. Und mit 100 war es noch unwahrscheinlicher. Aber Abraham glaubte Gott und durfte das erleben. Er erlebte nicht mehr die Landnahme, wie aus diesem einen Nachkommen ein ganzes Volk, eine Nation wurde, die dann tatsächlich in dem Land lebte, in dem er mit seinen Zelten noch von Ort zu Ort unterwegs war und ihm nichts davon gehörte. Das passierte erst über 400 Jahre später. Und was er damals noch gar nicht gesehen hatte, außer in seinem geistigen Auge, ist, dass einmal das Heil für alle Menschen von einem seiner Nachkommen, nämlich Jesus Christus, für alle Völker kommen würde. Das geschah erst 2000 Jahre später. Und heute blicken wir zurück. Vor 2000 Jahren ist es sichtbar geworden. Und heute sehen wir eine Welt, die man sich ohne Christen und ohne Christus gar nicht vorstellen kann. Ihrer Glaube vertraut auf Gott und nicht auf die eigenen Möglichkeiten und auch nicht auf die statistischen Wahrscheinlichkeiten. Jesus hat versprochen, mit dir und mir an sein gutes Ziel zu kommen. Die Frage ist, glaubst du das? Wenn ja, dann folge Gottes Berufung. Jesus hat uns berufen zur Anbetung, zu geistlichem Wachstum, zur Gemeinschaft, zu Dienst, zur Evangelisation. Folge Gottes Ruf und erfahre, wie Gott dich immer mehr zu diesem Werkzeug formt, das deinen ganz spezifischen Auftrag Gottes für dein Leben, für dich in dieser Welt erfüllt. Und das ist kein Grund, stolz zu werden, aber viel Grund, Zuversicht zu haben und Hoffnung. Denn Gott will dich und mich gebrauchen, um mit gewöhnlichen Menschen Außergewöhnliches zu bewirken. Glaubst du das? Vertraust du dich Gott an? Auch wenn du noch nicht siehst, wie Gott das machen kann. Das ist irrer Glaube. Durch Glauben folgen wir Gottes Berufung, um Gottes Wirklichkeit zu erfahren. Wir lesen in Hebräer 11, Vers 1, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und dann in Vers 8 bis 10, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen im Land der Verheißung, wie in einem fremden Land. Und wohnte in Zelten mit Isaak, seinem Sohn, und Jakob, seinem Enkel, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und der Hebräerbriefschreiber endet das große Kapitel der Glaubenshelden und schreibt zum Schluss in Kapitel 12, Vers 1 und 2, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Welche Wirklichkeit Gottes möchtest du in deinem Glauben annehmen? Und welcher Wirklichkeit möchtest du im Vertrauen auf Jesus folgen? Amen.